Ganz herzlichen Dank für diesen eindrücklichen Bericht aus deinem Leben. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen heute Abend, ich möchte auf diesen Bistrotisch noch hinweisen, da sind Schriften zum Mitnehmen. Ich möchte so eine Schrift kurz erwähnen. Das beschreibt die Zeit, wo ich so schwer krank war. Das war im November 21, wie aus heiterem Himmel traf mich eine schwere Krankheit, die sich so dramatisch dann verschlimmerte, dass ich in wenigen Tagen damals sozusagen im Sterben lag. Daheim meine Frau mit 4 Kindern, noch relativ klein. Und dann wurde ich ins künstliche Koma versetzt, war dann für 6 Wochen in Zürich in der Uniklinik im Koma. 20 Kilo abgemagert und mein Leben hing eigentlich nur noch so an einem seidenen Faden. Ich möchte es mal so sagen, dass ich überhaupt noch hier bin, ist ein großes Wunder, Gottes mächtiges Eingreifen. Der Chefarzt der Uniklinik, er hat meinem Hausarzt später auch gesagt, medizinisch kann man es nicht erklären. Und wir glauben das ganz fest. Es haben sehr viele gebetet. Ich weiß, auch in Deutschland, in der Schweiz, ich komme ja aus der Schweiz, oder auch noch weiter hinaus haben wir gehört, da haben viele Menschen davon erfahren und für uns gebetet. Hier habe ich es einfach mal so ein bisschen noch mal aufgeschrieben. Wer möchte, darf das mal mitnehmen. Das Entscheidende, was ich erwähnen möchte, damals, als es wirklich so dramatisch war und ich eigentlich damit rechnen musste, dass meine Zeit abgelaufen ist, ich habe meiner Frau am Telefon noch gesagt, bevor ich ins Koma versetzt wurde, wenn ich gehen muss, ich weiß, wo ich hingehe. Und ich habe so einen Frieden, einen inneren Frieden. Und ich hatte die Gewissheit des Lebens eben nachher in der Herrlichkeit Gottes. Warum? Weil ich 17 Jahre vorher eine ganz bewusste Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen habe. Ich habe gestern erzählt, wie ich in Süchten gefangen war, Jahre gekämpft habe, aus eigener Kraft versucht habe, damit fertig zu werden, davon loszukommen, aber es hat nie wirklich funktioniert. Und erst mit 29,5 nach einer Verhaftung, wo ich diese Sinnfrage zum ersten Mal gestellt habe, habe mich vorher eigentlich gar nicht interessiert, was ist wirklich die Wahrheit. Und Gott hat das so geführt, dass ich dann mit einem Mann, der gläubig war, der die Bibel gut kannte, mir dann einfach den Weg zu Jesus zeigen konnte und ich mich entscheiden konnte und dann ein ganz neues Leben anfangen durfte. Und eben 17 Jahre nach dieser Entscheidung kam diese Zeit der großen Not, der großen Krise für mich, für uns als Familie. Und der Herr hat uns hindurchgeführt. Und wir können auch sagen, auch in dieser ganz schweren Zeit, er war immer da und er hat auch geholfen. Er hat auch daheim geholfen. Da kamen Leute, gläubige Geschwister aus anderen Gemeinden, die haben gekocht, die haben geputzt. Also auch diese Gemeinschaft, wie wir sie auch hier erleben in der Gemeinde, ist etwas ganz, ganz Besonderes, wo wir miteinander auf einem Weg sind. Also das dürft ihr ganz gerne mitnehmen. Dann habe ich auch so kleine Visitenkärtchen mitgebracht. Das Besondere, es ist so ein Thema für eine Predigt vorne drauf und hinten kann man einfach den QR-Code ablesen und dann ist man gleich in der Botschaft. Das ist Professor Dr. Werner Gitt, ein gläubiger Wissenschaftler. Kann man Gott beweisen? Wer sich das mal anhören möchte, darf dann gerne so eins mitnehmen. Dann Wilhelm Pahls, der Gründer des Missionswerkes, wo ich auch als befreundeter Evangelist mitarbeite. Warum Jesus? Warum kann nur Jesus uns retten? Ganz eine wunderbare Botschaft. Oder eben nochmal Professor Dr. Werner Gitt. Was wird 5 Minuten nach dem Tode sein? Auch eine ganz interessante Botschaft. Natürlich von der Bibel her, vom Wort Gottes. Nehmt das doch mit, hört es euch doch einmal an. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute Abend neue Leute hier haben, neue Gesichter, Gäste. Sie sind eingeladen, sie haben die Einladung angenommen. Es war eine sehr gute Entscheidung, dass ihr heute gekommen seid. Ich denke, das, was ich heute sage, es wird alles einfach und verständlich sein. Ich möchte aber einleiten, noch einmal so ein paar Gedanken weitersagen, damit alle so richtig verstehen, um was es eigentlich geht in diesen Tagen. Wir sind ja in einer Evangelisation. Und in einer Evangelisation reden wir hauptsächlich über Gott und über den Menschen. Die Bibel sagt, Gott ist ein heiliger Gott. Und die Bibel sagt, der Mensch ist ein sündiger Mensch. Und zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist eine dicke Scheidewand. So steht es bereits im Alten Testament in Jesaja 59, Vers 2. Unsere Sünden scheiden uns von unserem Gott. Und wenn der Mensch in diesem Zustand stirbt, dann geht er verloren. Ewig verloren. In die ewige Nacht, in die ewige Verdammnis. Aber in seiner großen Liebe sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt hinein. Und Jesus kam und er führte ein Leben wie kein anderer. Er führte eigentlich dieses Leben, wie Gott sich den Menschen ursprünglich gedacht hatte. Er war ohne Sünde. Und er war dann am Ende seines Lebens bereit, als Stellvertreter für uns sündige Menschen den Preis für unsere Sünden an diesem Kreuz von Golgatha zu bezahlen. Er lud dort die Sünde der ganzen Welt auf sich. Und weil Sünde von Gott trennt, war auch Jesus, der Sohn, getrennt vom Vater. Und er schrie an diesem Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater hat sich getrennt von seinem Sohn, weil die Sünde, deine und meine Sünde, auf dem Sohn war. Und das Zorngericht Gottes traf den Sohn Gottes an diesem Kreuz. Und Jesus starb für unsere Sünden. Und dieses Opfer hat der himmlische Vater angenommen und bestätigt als vollkommen gültig, indem er ihn am dritten Tag aus den Toten auferweckt hat und zum Retter der ganzen Welt bestimmt hat. Und jetzt jeder ist gerufen, zu diesem Jesus zu kommen. Tausende haben es erfahren und sie können berichten von einer Entscheidung, wie wir es auch im Zeugnis gehört haben, wie ich es vor 20 Jahren erleben durfte, indem sie zu Jesus gekommen sind, in einem einfachen Gebet aufrichtig gesagt haben, Herr Jesus, auch ich bin ein Sünder, ich bin verloren, ich habe es jetzt verstanden. Aber ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir alle meine Sünden, alle, die ich noch weiß, aber auch die, die ich nicht mehr weiß. Wir können uns ja unmöglich an all unsere Übertretungen erinnern, aber Gott weiß alle. Und in diesem Moment geschieht etwas, wenn wir um Vergebung bitten. Es wird alles ausgelöscht, was bis heute an Schuld in meinem Leben ist. Und das ist das Gewaltige, so steht es in der Schrift, das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Und dann darf ich, so wie es die Bibel sagt, in einem zweiten Schritt Jesus Christus bewusst einladen, in mein Leben zu kommen. Herr Jesus, komm jetzt in mein Leben. Die Bibel sagt, wer dich aufnimmt, wird gerettet, wird von Neuem geboren, wird ein Kind Gottes. Und das, ihr Lieben, ist das Größte, was wir sterbliche Menschen hier erleben können, dieses neue Leben in Jesus Christus. Und das will er allen schenken. Errettung gibt es nur aus Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes, aber ein Geschenk muss man ja mal annehmen. Und wenn man das gemacht hat, dann darf man bereits danken, dass er mich gerettet hat. Und das ist dann auch dieser Moment, wo diese Gewissheit gewirkt wird durch den Heiligen Geist. Jetzt habe ich es. Wenn ich heute sterben müsste, ich bin ganz sicher, ich werde bei Jesus sein in der Herrlichkeit. Wer das noch nicht erlebt hat, ich lade auch heute ganz herzlich dazu ein, im Anschluss, wir werden noch ein Musikstück dann nach der Predigt hören. Ich werde dann mit Gebet hier mal abschließen, offiziell, und dann durch diese Tür da durchgehen. Da ist ein Tisch vorbereitet, da hat es genügend Stühle für die, die sich das mal noch anhören möchten. Ich möchte den Heilsplan, wie er in der Bibel steht, mal aufzeichnen, damit man das mal sehen kann, verstehen kann. Was sagt die Bibel über Errettung? Und wenn du heute das erleben willst, ich kann dir das jetzt schon sagen, du wirst es erleben. Du wirst heute mit der Gewissheit der ewigen Rettung nach Hause gehen dürfen. Und das kann der größte Abend heute deines ganzen Lebens sein. Ja, das Thema Nöte, Krisen, wie empfangen wir neue Kraft? Wir haben bereits so ein wunderbares Lied miteinander gesungen. Ich habe es gar noch nicht so gut gekannt, aber nur schon der Text hat mich sehr angesprochen. Und es gibt ja gerade im christlichen Glauben viele, viele wunderbare Glaubenslieder, Kirchenlieder. Und viele Lieder, ihr Lieben, sind durch eine besondere Notzeit entstanden. Ich möchte mal eins erwähnen. Hier heißt es im Lied: Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Die Geschichte dieses Liedes ist sehr beeindruckend. Ihr Verfasser, er heißt Horatio Gates Spafford. Er lebte von 1828 bis 1886 und er war ein gläubiger Rechtsanwalt in Chicago. Er war bekannt als ein aufrichtiger Christ, der mit großer Hingabe Jesus Christus nachfolgte. Und er war ein enger Freund des bekannten Evangelisten Dwight Lyman Moody. Und es war im Jahre 1871, da kam es zu einem Großbrand in Chicago. Und dadurch wurde fast die ganze Stadt damals zerstört. Und Spafford, er verlor beinahe seinen ganzen Besitz. Zwei Jahre später, es war im Herbst 1873, entschied er sich, nach England für eine längere Zeit zu reisen. Die Familie sollte dort Urlaub machen. Und er wollte seinen Freund Moody bei den Evangelisationskampagnen unterstützen. Unerwartet wurde er dann durch einen dringenden Geschäftsangelegenheiten zurückgehalten. Er beschloss dann aber, dass seine Frau bereits mit den Kindern mal vorreisen soll und er würde dann nachreisen. Und so betrat dann seine Frau mit den Kindern diesen französischen Dampfer Ville de Havre und sie sind dann losgefahren. Auf der Überfahrt am 22. November war das, 1873, wurde dieses Passagierschiff von einem englischen Containerschiff gerammt und innerhalb weniger Minuten ist dieses Schiff gesunken. Alle vier Töchter von Horatio Gates Spafford ertranken. Seine Frau Anna war eine der wenigen, die das überlebte und sie wurde dann nach England gebracht und von hier aus schickte sie ihrem Ehemann dieses herzzerreißende Telegramm. Saved alone, what shall I do? Alleine gerettet, was soll ich tun? Sofort segelte er nach England ab, um seiner leidgeprüften Frau dann beizustehen. Auf der Überfahrt über den Atlantik bat dann der Kapitän ihn in seine private Kabine und er erklärte ihm, dass sie sich jetzt in dieser Gegend befinden, wo dieses Schiff eben gesunken sei. Spafford war sich ganz sicher, dass seine lieben Töchter nicht in den 3 Meilen Tiefen sind, sondern geborgen in den Armen des guten Hirten Jesus Christus. Davon war er völlig überzeugt. Und dass er seine Kinder im Himmel wiedersehen würde. Und das gab ihm Ruhe in sein Herz. Er zog sich dann zurück in seine Kabine und dann entstand dieses Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und in der 4. Strophe heißt es, nun lebe ich in Christus für Christus allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung vom Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Gewaltig. Ihr Lieben, dieses Lied, das ja schon Millionen von Menschen zum Segen wurde, also wenn man das Lied singt und wenn man diese Geschichte kennt, also dann geht es einem wirklich durch und durch. Aber dieses Lied offenbart uns ja eine Person, die von Gott die Gnade empfing, ohne Bitterkeit zu trauen, im Kummer ohne Zorn zu sein und ohne Groll weiter auf Gott zu vertrauen. Später schenkte ihm seine Frau noch einmal 3 Kinder und dann zogen sie nach Jerusalem, um dort Juden und Muslimen, das Evangelium von Jesus Christus zu bezeugen. Und viele Juden und viele Muslime fanden durch ihren Dienst zu Jesus Christus und zu dieser ewigen Rettung in Jesus Christus. Ja, wie wird man eigentlich gerettet? Das möchte ich auch noch hier an dieser Stelle erwähnen. Die Bibel spricht darüber, durch Bekehrung und Wiedergeburt. Was ist das eigentlich? Bekehrung, das ist eher die menschliche Seite der Rettung. Wiedergeburt ist die göttliche Seite der Rettung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch, bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünden, er bekennt seine Sünden und Gott nimmt sie ihm ab. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich dieses neue Leben in Jesus Christus. Und wenn ich Jesus Christus bewusst aufnehme, Herr Jesus, komm du jetzt in mein Leben hinein, übernimm du die Führung in meinem Leben, dann geschieht dieses Wunder aller Wunder, das neue Leben in Jesus Christus. Eigentlich ist es ganz einfach. Man kann sich eigentlich auch ganz allein daheim für Jesus entscheiden. Bei mir hat das funktioniert. Ich habe das ganz bewusst gemacht und ich wusste sofort, der Herr hat mich angenommen. Ich bin gerettet, ich habe ein neues Leben. Aber ich habe oft in meinem Dienst erlebt, dass manchmal sogar Leute da sitzen, sie haben diese Entscheidung auch irgendwie selber getroffen, aber sie sind in diesem Prozess der Rettung irgendwo stecken geblieben. Es ist nicht zum Durchbruch gekommen, sie sind nicht zu dieser Heilsgewissheit, zu dieser Wiedergeburt gekommen. Wenn das vielleicht bei dir der Fall ist, dann habe doch den Mut, heute im Anschluss mal in diesen hinteren Bereich zu kommen. Ich möchte es, wie gesagt, dort einfach noch einmal erklären, damit man das so richtig verstehen kann. Und auch schon ganz junge Leute können sich entscheiden. Ich habe das auch in meinem Dienst schon erlebt, dass Kinder, ein Sechsjähriger, so nach einer Veranstaltung, er kam und hat seine Entscheidung getroffen. Am nächsten Tag hat er es in der Schule der Lehrerin erzählt, Mitschülern erzählt. Und das nimmt Jesus auch ganz ernst, wenn auch schon ganz junge kommen und Jesus annehmen wollen. Ja, aber auch die älteren Leute dürfen kommen. Jeder darf bei Jesus kommen. Er nimmt die Sünder an. So heißt es auch in einem wunderbaren Lied. Ja, wie empfangen wir neue Kraft? Kraft in der Krise, Kraft in der Not. Dazu habe ich einen Bibeltext aus dem Alten Testament, aus Jesaja 40, die Verse 27 bis 31. Und den möchte ich uns, diesen Text möchte ich uns jetzt mal vorlesen. Wer eine Bibel dabei hat, ist eingeladen, kann gerne auch mit mir mitlesen. Jesaja 40, die Verse 27 bis 31. Und hier lesen wir: Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Dieser Text des Propheten Jesaja hier im 40. Kapitel spricht von einem ewigen Gott. Wenn man nun schon darüber nachdenkt, Gott ist ewig, er hat keinen Anfang, er hat kein Ende, er hat immer existiert, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Jesaja will sein Volk und auch uns erinnern, Gott ist ein lebendiger Gott. Der Gott, der Himmel und Erde und alles andere erschaffen hat. Und er kennt uns durch und durch. Und er weiß um unsere Nöte. Und er ist unendlich viel größer als unsere Umstände. Und er hat genügend Kraft, um ein jedes, das sein Vertrauen auf ihn setzt, durch den Glaubensweg an dieses ewige Ziel zu bringen. Unsere Bestimmung, ihr Lieben, ist nicht diese Welt, ist nicht diese Erde. Hier haben wir keine bleibende Stadt. Gottes Wunsch ist, dass wir sein ewiges Ziel, den Himmel, erreichen. Weil jeder Gläubige auch durch schwere Lebensphasen gehen muss, wir haben es auch gehört im Zeugnis, zum Teil durch Krankheit, durch Nöte oder durch eine Krise, darum soll gerade dieser Text uns heute ein ermutigender Text, eine sehr ermutigende Botschaft sein. Vers 29 lese ich noch einmal: Er, Gott, gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Zur Situation dieser Eliten, sie waren in der babylonischen Gefangenschaft. Es war ein Zorngericht, ein Strafgericht, weil Israel immer wieder auch abgefallen war von Gott und sie mussten 70 Jahre durch diese babylonische Gefangenschaft gehen. Für das Volk war das ja eine riesige Krise. Diese Verse von Jesaja waren nicht direkt an seine Zeitgenossen gerichtet, er lebte im 8. Jahrhundert vor Christus, sondern eben, es war eine trostvolle Verheißung für die zukünftige Generation, die dann durch diese große Not, durch diese große Krise, eben in dieser Deportation in Babylon lebte. Doch Jesaja sah auch bereits den Rückzug oder die Rückkehr der Juden voraus. Und er will durch diesen Text dem Volk Mut machen, auf Gott zu vertrauen, festzuhalten. Sie werden für diesen Weg zurück neue Kraft bekommen. Und auch wir, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, ihr Lieben, dürfen wir solche Verheißungen für uns auch festhalten. Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden. Ihr Lieben, Gott ist da und er bleibt ein naher Gott, auch wenn die Situation vielleicht dagegen spricht. Und er gibt uns immer wieder neue Kraft und das tut er aus Gnade. Er gibt dem Müden Kraft. Gnade ist Geschenk. Gnade können wir uns nicht verdienen. Der Herr Jesus zum Beispiel, er lädt uns immer wieder ein, kommet her zu mir. Nehmet Gnade um Gnade. Wir dürfen sozusagen jeden Morgen ganz neu mit leeren Händen zu Jesus kommen und ihn bitten, dass er uns neue Kraft gibt oder dass er uns die Fähigkeit gibt, unsere Arbeit heute zu seiner Ehre auch zu tun. Oder dass er uns die Liebe ins Herz neu schenkt für die Menschen, die vielleicht nicht so liebenswürdig sind um uns herum. Ein italienischer Missionar, der hat mal gesagt, manche Menschen liebe ich, weil sie mir sympathisch sind. Manche Menschen liebe ich mit der Hilfe des Herrn. Und manche kann nur der Herr lieben. Aber wenn diese Liebe Gottes in Jesus Christus in uns pulsiert, dann sind wir fähig, auch Menschen zu lieben, die manchmal vielleicht uns ein bisschen auf die Nerven gehen wollen. Und dazu dürfen wir auch immer wieder kommen. Herr, gib mir deine Liebe. Und es ist auch oft mein Gebet, so vor einem Dienst, Herr, fülle du mein Herz mit deiner Liebe, dass diese Menschen, die heute da sind, doch spüren, wenn ich manchmal auch scharfe Wahrheiten ausspreche, dass ich es aus Liebe sage. Dass sie merken, ich sage das nicht irgendwie, um jemanden zu verurteilen, sondern aus Liebe sollen sie hören, was die Bibel sagt. Am deutlichsten wurde ja seine Gnade sichtbar im Kommen Jesu. Und am Kreuz von Golgatha, wir erinnern uns bald wieder am Karfreitag daran, da hat sich diese Liebe Gottes in der größten Macht offenbart. Dass Gott uns liebt, dass Jesus uns liebt. Die Bibel sagt, Gott zeigt uns seine Liebe, indem er Christus für uns sterben ließ, als wir noch Sünder waren, als wir noch nicht einmal darüber uns gefragt haben, dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Christus hat es getan, auch wenn wir nicht nach ihm gefragt haben. Und auch in schweren Zeiten, ja gerade dann, dürfen wir auf ihn harren. Und durch unser Vertrauen, Glaube heißt ja auch Vertrauen, auf ihn empfangen wir neue Kraft. Also als ich damals nach der Koma-Zeit, ich war ja total abgemagert, ich hatte keine Muskulatur, nichts mehr, ich lag nur da, ich konnte überhaupt nichts machen. Aber Jesus war bei mir. Und wenn ich von ihm reden konnte, den Pflegern, den Pflegerinnen, den Ärzten, dann ging es mir eigentlich am besten. Wenn ich von Jesus redete, dann war irgendwie alles andere ausgeblendet. Das war seine Kraft. Ernst Modersohn, er sagte mal, Gott kennt dein Gestern, gib ihm dein Heute, er sorgt für dein Morgen. Ich lese nochmals Vers 27. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Wie viele mögen sich damals gefragt haben, wo ist Gott? Sieht er nicht, wie sehr wir leiden? Und vielleicht ist das auch deine Frage. Wie viele gehen durch große Leiden? Und dann kommt diese Frage, wo ist dann Gott? Ich denke, das ist wirklich so. Not hat immer Auswirkung auf unser Leben. Not führt uns eigentlich, dass wir uns besinnen auf die Hauptsache in unserer Existenz, in unserem Dasein. Und wie viele sind erst durch eine Not zum Glauben an Christus gekommen? Bei mir war das so. Ich habe nie danach gefragt, als es gut ging, als ich im Sport Erfolg hatte, als ich so mein Leben gestalten konnte, habe ich nie nachgefragt. Aber als dann die Nöte kamen, die Lasten, die ich nicht mehr tragen konnte, auf einmal, Gott, wenn es dich gibt, dann musst du dich jetzt mir zeigen. Ich kann so nicht mehr weiterleben. Und er hat es getan. Wie viele haben angefangen, durch Nöte nach Gott zu suchen. Und die Bibel sagt, oder Gott selber sagt, wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, so will ich mich von euch finden lassen. Eine wunderbare Verheißung. Not kann uns also näher zu Gott führen. Aber, das gibt es ja auch, sie kann uns auch weiter blind machen für diese Möglichkeit, die er uns anbietet, für seine Hilfe, die er bereithält. Ich möchte uns zeigen heute Abend anhand von 3 Punkten, wie wir neue Kraft empfangen können. Erstens neue Kraft durch den Glauben. Wir haben gelesen, Vers 28, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Also Jesaja will zuerst mal deutlich machen, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat, auch wenn die äußeren Umstände damals dagegen gesprochen haben. Und zum geschichtlichen Rahmen, nach dem Fall des Nordreiches Israels, das war 722 vor Christus, nach dieser Wegführung der 10 Stämme, hat die Gottlosigkeit auch im Südreich in Juda zugenommen. Und auch der König Hiskia, er war der beste König im Südreich Juda. Er konnte auch durch seine Reformen diesen religiös-sittlichen Niedergang nicht aufhalten. Also Jesaja, er wirkte in der Zeit von 740 vor Christus bis dann in die Zeit Manassehs. Das war der Sohn von Hiskia. Manasseh, ich habe gesagt, Hiskia war der beste König und Manasseh, der war das krasse Gegenteil. Er hat diese Götzenbilder, die sein Vater zertrümmerte, rausgeworfen hat, wieder aufgebaut. Und in der Regierungszeit von Manasseh kam der Götzendienst zu einem traurigen Höhepunkt. Und Jesaja, er war gesandt als Prophet, er hat natürlich diese Sünden angeprangert, diesen Götzendienst, diesen Egoismus, die Unreinheit, diese falsche Religiosität, falsche Frömmigkeit. Und er hat auch Gottes Gericht angekündigt. Und das hat den Leuten damals und auch heute passt das den Leuten ja nicht, wenn man die Sünden aufdeckt und sagt, dass Gottes Zorn entflammt über das Volk und Gott die Sünde richten wird. Nach jüdischer Überlieferung soll Jesaja, dieser Prophet, unter Manasse, den Märtyrertod, gestorben sein. In 2. Könige 21, Vers 16 sagt uns die Schrift, Manasse vergoss sehr viel unschuldiges Blut, sodass er Jerusalem damit erfüllte. Es wird also berichtet, der Prophet Jesaja habe sich versteckt in einem hohlen Baum und Manasse ließ dann diesen Baum durchsägen. Und das ist ja eine Anspielung auf die Stelle in Hebräer 11, Vers 37, wo wir über die Glaubenshelden etwas hören. Dort steht, sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, sie starben den Tod durch das Schwert und so weiter. Also gerade die Zeit Manasses, es war eine unheimliche Zeit damals im Südreich Juda. Die Frage ist natürlich, ja, wo war denn Gott in dieser Zeit? Ihr lieben, Gott war dort, wo er immer ist, im Himmel und auf Erden. Und Gott hat ja auch damals geredet. Die Propheten haben zur Umkehr aufgerufen, doch die Leute wollten nicht hören. Es war wirklich eine dunkle Zeit und auch gläubige Israeliten mussten dann durch diese Not durch. Und so leiden ja auch heute viele Gläubige weltweit, zum Beispiel unter diesem moralischen Zerfall der Gesellschaft. Also wenn man das heute beobachtet, was sich da alles verändert hat, Gender, Ideologie, dass man sein Geschlecht selber wählen sollte, Homosexualität und so weiter und so fort, dass das das Normale sei oder dass manche so leben, als gäbe es keinen Gott. Viele leiden unter dem Krieg, viele müssen ihre Heimat verlassen, viele leiden unter Verfolgung. In unserer Zeit, ihr Lieben, ist die Christenverfolgung eigentlich auf dem Höhepunkt angekommen. Wir haben einen Bericht gehört kürzlich von Open Doors über Nordkorea. Unter diesem Regime ist es eigentlich unheimlich schwer, Christsein zu leben. Die müssen jeden Moment damit rechnen, dass sie geschnappt werden und dann auch ins Gefangenenlager kommen oder eben auch zu Tode kommen. Aber das Interessante ist, gerade in Verfolgungsgebieten kommen viel mehr Leute zum Glauben an den lebendigen Gott, als dort, wo es den Leuten gut geht, wo der Materialismus quasi angebetet wird, wo wir eigentlich mehr oder weniger ein bequemes Leben führen können. Doch die Israeliten bekamen diese Botschaft, Gott ist da und er ist der Ewige und er ist eben auch dann da, wenn wir meinen, wir sind allein. Und er will uns Mut machen durch sein Wort. Durch den Glauben an ihn und seine Worte empfangen wir neue Kraft. Im Psalm 119, der 105. Vers, dort steht so wunderbar, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und da denke ich an Paul Gerhardt. Vielleicht habt ihr den Namen schon einmal gehört. Er war ein deutscher Pfarrer und ein besonders begnadigter Liederdichter. Er war gerade 11 Jahre alt, als damals der 30-jährige Krieg ausbrach, von 1618 bis 1648. Als er 12 Jahre alt war, starb sein Vater. 2 Jahre später starb seine Mutter. Es waren schwere Schicksalsschläge, die ihn trafen. Seine 2 jüngeren Schwestern wurden bei Verwandten untergebracht. Sein älterer Bruder Paul und er war damals 14 Jahre, der Paul war 16 Jahre. Sie wurden dann weggenommen, doch durch die finanzielle Situation, die die Eltern hinterließen, konnten sie in einer Schule, in einem Internat dann untergebracht werden. Paul Gerhardt plagte ganz schlimmes Heimweh. Ich denke, das ist eine ganz große Not, Heimweh. Zum einen fehlten ihm die Eltern, zum anderen war der Schmerz wegen der getrennten Geschwister auch sehr groß. Also er musste viel Verzicht erleben und das lernte er schon in frühen Jahren. Und später dichtete er einmal: Was ist mein ganzes Wesen von meiner Jugend an als Mühe und Not gewesen, solange ich denken kann? Habe ich so manchen Morgen, so manche liebe Nacht mit Kummer und mit Sorgen des Herzens zugebracht. Aber in allem hat er immer wieder auf Jesus Christus vertraut. Er empfing dadurch immer wieder neue Kraft durch den Glauben an ihn. Und so kam er ja auch nicht in eine Verzweiflung hinein, woraus es oft kaum mehr einen Ausweg gibt. Und ich habe gelesen, damals ein Lehrer von ihm, er bemerkte so diese Trauer, dieses Heimweh seines Schülers. Und dieser Mann machte ihm dann Mut, eben auf Gottes Hilfe zu vertrauen und eben zum lebendigen Gott zu beten. Dieser Lehrer forderte Paul Gerhardt auf, die Sonne zu beobachten, das kann man jetzt auch in diesen Tagen ganz besonders, und sich täglich an ihr zu freuen. Und die Worte des Lehrers, ich möchte das zitieren, was er zu Paul Gerhardt damals sagte: Denn wie die Sonne immer da sei, auch wenn sie sich hinter den Wolken verbirgt, so sei auch Jesus und seine Liebe immer da. Und diesen schlichten Rat hat Paul Gerhardt ernst genommen, auch über seine Jugendzeit hinaus, denn die Sonne kommt auch in vielen seiner Liedtexte vor. Zum Beispiel: Die güldne Sonne voll Freude und Wonne bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen dernieder, aber nun stehe ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Und so hat der Paul Gerhardt seinen Blick letztlich über den Glanz der irdischen Sonne hingerichtet auf die ewige Sonne der Gerechtigkeit, auf Jesus Christus. So heißt es auch in einem Lied: Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singend machet, ist, was im Himmel ist. Und sicherlich eines der bekanntesten Glaubenslieder, die er gedichtet hat, auf der Grundlage von Psalm 37, Vers 5, Befiehl dem Herrn deine Wege. Dieses Lied heißt: Befiehl du deine Wege, und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Also Paul Gerhardt ist sicherlich ein sehr mutmachendes Zeugnis für Menschen in Krisen und Nöten. Er hat immer wieder neue Kraft empfangen durch den Glauben. Und noch einmal den Rat dieses Lehrers: Denn wie die Sonne immer da sei, auch wenn sie sich hinter den Wolken verbirgt, so sei auch Jesus und seine Liebe immer da. Wie können wir noch Kraft empfangen in der Krise oder in einer Not? Zweitens, Kraft empfangen durch ein gottgeweihtes Leben. Durch eine ganze Lebensübergabe an Jesus Christus. Jesaja sagt hier im Vers 29 und 30: Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Also Gott hatte sein Volk nicht vergessen und gerade die Zeit der Rückführung seines Volkes offenbart diese Kraft durch Menschen, die ein gottgeweihtes Leben geführt haben. Gott hatte Trost für sein Volk verheißen. Nach diesem Gericht gibt es eine neue Zukunft. Und diesen göttlichen Trost durften sie erleben. Er war wirksam durch den Perserkönig Kyros. Gott hatte diesen Mann erwählt als Bezwinger der Babylonier und auch Befreier für sein Volk. Und Kyros schickte dann die übrig gebliebenen zurück in ihre Heimat, auch um den Tempel Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen. Die erste Rückkehr war unter Serubabel, 538 vor Christus. 42.360 Israeliten durften wieder zurück in ihre Heimat. Die zweite Rückkehr war dann unter Esra 458 vor Christus und die dritte Rückkehr dann unter Nehemia. Und sie haben diese wunderbare Verheißung im Worte Gottes in Jesaja 41, Vers 10 hautnah erleben dürfen. Dort spricht Gott und ich habe mir so gedacht, ich möchte das ganz besonders betonen, dieses Wort. Denn auch heute sitzen doch Leute hier, die vielleicht große Fragen haben. Ja, gibt es diesen Gott? Dann höre doch ganz gut, was Gott hier sagt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Die gewaltige Verheißung hier im Worte Gottes. Und das durften die Leute damals erleben. Gott hat eingegriffen in seiner Gnade, in seiner Liebe. Und es waren besonders gottgeweihte Männer damals, sie durften diese Kraft erleben, auch diesen Schutz auf dem Weg zurück, diese erneuernde Kraft und eben auch dann für den Aufbau des Tempels. Ich denke da gerade an den Nehemia, der ist uns auch ein großes Vorbild. Mit einer ungewöhnlichen Energie hat er ja mit seinem Team da in 52 Tagen diese Stadtmauern wieder hochgezogen. Gebet, Mühe und Ausdauer sind natürlich auch die Bedingung für eine erfolgreiche Arbeit für den Herrn. Ja, die Frage ist ja, was hat denn dem Nehemia solch eine Kraft, solch eine Ausdauer verliehen damals? Es war sein Vertrauen auf einen großen Gott. Es war sein Vertrauen in den lebendigen Gott. Und er war es, der ihm auch alles Notwendige dann gegeben hat. Ich habe ein Zitat gelesen von Helmut Thielicke. Ich dachte, das lese ich euch mal vor. Ein landeskirchlicher Pfarrer, seine Kirche war voll, der hat so in einer Vollmacht auch das Wort Gottes verkündigt. Viele Menschen kamen zum Glauben und hat immer versucht, auch die Gläubigen zu ermutigen, Großes zu erwarten von diesem ewigen Gott. Und er sagte einmal so: Wir sind viel zu bescheiden in unseren Gebeten geworden. Wir bitten Gott nicht mehr um tiefgreifende Änderungen der Verhältnisse, sondern nur noch um Kraft, sie durchzustehen. Wer in seinen Gebeten zu bescheiden ist, verrät damit, dass er Gott für einen kleinen Mann hält, der mit seinen Gaben haushalten muss und derselben nicht so kann, wie er will. Wir bitten um Nervenkraft und Seelenruhe, während Gott ein Reich zu vergeben hat. Ich möchte nochmal auf den Vers 30 hinweisen. Hier sagt Jesaja: Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Ich habe einen Parallelvers dazu gefunden in Sprüche 20, Vers 29. Dort steht: Der Schmuck der jungen Männer ist ihre Kraft. Und jetzt hört: graues Haar, aber die Zierde der Alten. Wie schön beschreibt hier die Bibel diese verschiedenen Altersgruppen. Und ich kann auch selber bezeugen aus meinem Leben, dass ich mit 20 ganz anders leistungsfähig war, wie jetzt mit 50. Das sind jetzt 30 Jahre vergangen. Aber damals mit 20, da war noch viel mehr Power, viel mehr Energie da, wie ich das heute so erlebe. Schön aber, dass eben Gottes Wort dieses graue Haar als Schmuck und Zierde bezeichnet. Also ich habe auch bei mir schon so ein paar graue Härchen entdeckt und die werden jetzt immer mehr auch kommen. Also mit dem will Gott uns ja sagen, er weiß, dass Anstrengung auch Erholung braucht. Und er will uns nicht überfordern. Physische Kraft braucht Erholung. Aber hier in diesem Wort steht auch von Straucheln und Wanken, das bedeutet auch zu Fall kommen und wird im übertragenen Sinn auch verwendet für eine Störung in der Beziehung zu Gott. Und ich denke, Notzeit soll uns auch zum Nachdenken bewegen, dass wir auch unsere Beziehung zu unserem Gott mal überdenken. Wie steht's eigentlich mit meiner Beziehung zum himmlischen Vater, zum Herrn Jesus Christus? wie es auch David getan hat. In Psalm 139 können wir das lesen, die Verse 23 und 24. Dort betet er: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ich auf einem Weg bin, der dir Mühe macht, und leite mich auf dem ewigen Wege. Ich denke, auch für uns Gläubige ist es immer wieder mal wichtig, dass wir auch mal uns Zeit nehmen, mal darüber nachdenken, wie steht es eigentlich mit meiner Beziehung zu Jesus? Ist das noch eine lebendige Beziehung? Lebe ich aus seiner Kraft, aus der Kraft des Heiligen Geistes? Oder mache ich vieles aus meiner eigenen Kraft? Wir haben in ihm das große Angebot, aus seiner Kraft zu dienen. Wir dürfen immer wieder kommen und sagen: Herr Jesus, fülle mich ganz neu mit deiner Kraft. Schenk mir deine Sicht. Fülle mein Herz mit deiner Liebe. Und hilf mir in den Bewegungen, in den Begegnungen mit den anderen Menschen, dass ich dich bezeugen kann, dass auch andere dich finden dürfen. Mein letzter Punkt: neue Kraft empfangen durch Gebet. Durch Gebet. Jesaja schreibt hier: Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also Jesaja hatte Gericht verkündigt, das Exil war die Erfüllung, aber Jesaja hatte auch die Rückkehr des Volkes zurück aus der Gefangenschaft prophezeit, und der kommende Trost für sein Volk wird auf einmal da sein. Gottes Liebe ist größer als sein Zorn, und nach dem Gericht gibt es eben für sein Volk eine ganz neue Zukunft im verheißenen Land. Das zeigt uns auch, dass Gott diese Weltgeschichte lenkt und dass er auch heute alles unter Kontrolle hat. Und diese Dinge, die vielleicht uns manchmal befremden, die geschehen in dieser Welt, Jesus hat das alles vorausgesagt. Wir können das ja nachlesen in den Endzeitreden Jesu. Und wenn diese Dinge geschehen, dann ist es kein Fehler. Es muss alles so kommen, wie es geschrieben steht. Oder in der Offenbarung lesen wir ja auch viele Details über die letzte Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Aber wir sehen, wie wunderbar hat Gott Männer und Frauen gebraucht im Aufbau seines Reiches. Und gerade durch Gebet hat Gott Menschen gebraucht, die Großes getan haben, nicht aus eigener Kraft, sondern eben aus seiner Kraft. Ein Daniel, ein Esra, Nehemia, Esther und viele, viele andere. Und was auffallend ist, die gingen selber oft durch ganz schwere Zeiten, durch Nöte und Krisen. Aber Gott hat sie da durchgeführt. Ich möchte mal die Frage stellen: Warum hat der Herr gewisse Leute, manchmal waren es ganz einfache Leute, so außerordentlich gesegnet und gebraucht? Es wäre jetzt viel zu einfach, wenn man sagen würde: Ja gut, die Leute, die hatten ja auch eine besondere Berufung. Wie manch einer, der keine besondere Berufung hatte, wurde bald einmal von Gott so mächtig gebraucht. Warum? Weil er sich einfach ganz Jesus zur Verfügung gestellt hat und sich eben täglich Zeit reserviert hat für die Bibel zu lesen und für das Gebet. Menschen, die von Gott besonders gebraucht wurden als seine Werkzeuge, die haben sich eigentlich durch zwei Dinge ausgezeichnet. Erstens durch eine ungebrochene Stellung zur Heiligen Schrift und zweitens durch ein Gebetsleben, das eben den Arm Gottes bewegt hat. Und meine ganz große Bitte immer wieder ist auch eine zweifache: Herr, gib, dass ich dieses Buch liebe. Schenk mir Liebe zu deinem Wort. Und Herr, lehre mich beten. Das haben auch die Jünger gebeten. Herr, sie haben nicht gesagt: Herr, lehre mich predigen. Herr, lehre mich beten. Und manchmal denke ich, heute gibt es ja viele Bibelschulen, das ist ja alles gut und recht. Ich habe auch eine Bibelschule besucht, auch vieles gelernt. Aber eine Gebetsschule sollte man eigentlich auch ins Leben rufen, wo Leute kommen, nur um Gott zu loben, Gott zu danken und eben für die Nöte des Landes oder für die persönlichen und auch die Nöte im Umfeld zu beten. Herr, lehre mich beten. Neue Kraft durch Gebet. Wenn wir so die Geschichte der Reich Gottes Arbeit mal betrachten, dann sehen wir Männer und Frauen, die von Gott wunderbar gebraucht wurden. Und sie waren sehr unterschiedliche Leute. Paulus zum Beispiel, ein großer Theologe, auf der anderen Seite Petrus, ein ganz einfacher Fischer, aber ein großer Beter. Oder August Hermann Francke, ein großer Theologe, ein scharfer Denker, auf der anderen Seite ein Moody, ein einfacher Schuhverkäufer. Moody hatte keine guten Schulnoten, schlechten Schulabschluss. Und man sagt, er hatte auch irgendein komisches Aussehen, wenn er dann so vor die Leute trat. Aber wenn Moody predigte, dann sprühte es nur so von der Kraft Gottes. Und viele, viele fanden durch diesen Mann zu Jesus Christus. Von Moody sagt man, er sei einer der größten Gottesmänner aller Zeiten gewesen. Und als Moody begraben wurde, wurde in seiner Grabrede gesagt, Moody war ein Mann des Gebets. Und dann im zweiten Punkt, Moody war ein Mann der Arbeit. Und einer seiner engsten Mitarbeiter sagte, wenn Moody betete, hatte man den Eindruck, dass alles Arbeiten nicht so wichtig ist. Wenn nur alle so beten würden wie Moody. Aber wenn Moody an die Arbeit ging, dann hatte man den Eindruck, dass alles Beten eigentlich nicht so wichtig ist. Moody war also auf beiden Gebieten ein Mensch, ein Mann mit überdurchschnittlicher Hingabe. Ein großer Beter, aber auch ein fleißiger Reich Gottes Arbeiter. Damals, da waren ja große Evangelisationen, viele Leute kamen zum Glauben und irgendwie, das habe ich mal gelesen, kam so ein Reporter, so fragte er, Herr Moody, was ist so Ihr Rezept? Ja, ich habe gar keins. Ja, also, da geschehen ja so großartige Dinge. Da werden Menschen gerettet, die schlimmsten Sünder kommen zum Glauben und so. Ja, was ist so Ihr Rezept? Ja, ich habe gar kein Rezept. Ja, wie leben Sie dann, Herr Moody? Ja, dazu kann ich schon was sagen. Also, ich bete morgen 2 Stunden zu Gott, dass er Menschen rettet und den Rest des Tages helfe ich Gott, dann meine Gebete zu erhören. So einfach ist das. Von Martin Luther heißt es, dass er eine Sitzung absagen konnte mit der Begründung, ich brauche die Zeit zum Gebet, sonst schaffe ich die Arbeit nicht. Normalerweise verbrachte Luther 1 Stunde im Tag im Gebet und wenn er sehr viel zu tun hatte, 2 Stunden. Machen wir es nicht gerade umgekehrt? Wenn wir mehr Arbeit haben, streichen wir beim Gebet oder beim Bibellesen. Susan Wesley, die Frau, war Mutter von 19 Kindern. Von ihr kann man nachlesen, dass sie sich pro Tag 1 Stunde in einem Zimmer eingeschlossen hat, um zu beten. Und ich habe es mal so gehört, wenn dann der John und Charles Wesley, das wurden ja auch Erweckungsprediger, wenn die dann da draußen vielleicht da ganz turbulent unterwegs waren, vielleicht einmal, ja, wo ist jetzt die Mama? Und dann mal zur Türe mal gehört, was macht die da drin? Und, oh, er rette den John, er rette den Charles und so, dass die dann gehört haben, was die Mama da macht. 1 Stunde im Tag. Von Georg Müller heißt es, dieser Waisenhausvater von Bristol, der viele verwahrloste Kinder aufgenommen hat und ihnen das Wort Gottes weitergegeben hat. Von ihm heißt es, dass er halbe Tage auf den Knien zugebracht hat. Ich meine, der Mann hat ja auch viel gearbeitet, aber sich immer Zeit genommen hat zu beten. Jakob Vetter, er war der Gründer der deutschen Zeltmission, auch der Schweizer Zeltmission. Von ihm heißt es Jakob Vetter, der Beter. Oder Watchman Nee, chinesischer Christ, war über 40 Jahre im Gefängnis für den Glauben, ein großer Beter. Aber auch viele Frauen hat Gott wunderbar gebraucht. Man kann das in vielen Biografien nachlesen. Von Hudson Taylor heißt es, die Sonne ging nie über China auf, ohne dass sie Hudson Taylor auf den Knien fand. Kein Wunder, dass die China-Inland-Mission so wunderbar vom Herrn gebraucht wurde. Darf ich an dieser Stelle einmal uns fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, hast du dir heute Morgen die Zeit genommen zum Gebet, zum Bibellesen? Wann bist du aufgestanden? Wie viel Zeit hast du heute ganz allein mit Jesus verbracht, um Kraft zu empfangen, um gestärkt zu werden, um Impulse zu bekommen aus seinem Wort, um das dann auch weiterzugeben? Von John Wesley können wir lesen, dass er am Mittwoch, es war ein Erweckungsprediger Englands, Mittwoch und Freitags fastete. Die ersten Methodisten machten das so. Und wie hat Gott diese Leute gebraucht? Sie konnten auf eine Speise verzichten und sagen, diese Stunde, in der ich normalerweise am Tisch sitze, will ich im Gebet verbringen für England, für Schottland, für Amerika, will ich beten. Und ihr Lieben, wo diese Menschen hinkamen, da brachten sie die Erweckung mit. Welche Bewegung hat Gott mehr gesegnet als diese erste Methodistenbewegung? Sie hatten eine wunderbare Methode, Fasten und Beten, und damit eroberten sie ihre Generation. Gott ist ein ewiger Gott, haben wir heute gehört. Er ist da auch in Nöten und auch in Krisen. Ich komme zum Schluss. Es war damals in der Zeit, als ich durch diese schwere Krankheit ging, also als ich wieder langsam klar denken konnte. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, zum Beten, zum Fragen. Und Gott hat mir einige Dinge gezeigt. Michael, das möchte ich ein bisschen anders haben. Und etwas, was mir ganz wichtig wurde, war auch dann auch im Blick auf meinen Dienst, ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das geht, also es kann so schnell gehen und wir sind in der Ewigkeit. Und ich werde, wenn ich je wieder predigen kann, das den Leuten sehr ans Herz legen, noch mehr ans Herz legen. Und das ist Folgendes. Es gibt wichtige Dinge im Leben. Gott will, dass wir uns gut überlegen, uns viel Zeit nehmen, wie wir uns entscheiden. Aber es gibt eine Sache, wo er uns zur Eile mahnt. Eile, errette deine Seele. 1. Mose 19, Vers 17. Wir wissen nicht, ob wir das morgen noch erleben. Und wie viele sind in so einer Veranstaltung gewesen, waren angesprochen und dachten, ja, das ist für mich noch nicht jetzt dran. Und der nächste Tag kam gar nicht mehr. Darum möchte ich heute diejenigen von ganzem Herzen bitten, die noch nicht gerettet sind, die noch nicht eine Gewissheit der Vergebung der Sünden haben, dass sie doch heute kommen zu Jesus. Noch einmal, man kann das ganz allein daheim. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Das ist ein Gebet, das Gott immer erhört, wenn es um die Errettung der Seele geht. Aber wie oft sind Leute, die wollten irgendwie selber und wussten nicht so richtig, wie heute Abend. Ich nehme mir gerne viel Zeit, um das zu erklären. Und ich kann auch ein Gebet vorsagen, wie wenn ich es machen würde, wenn das eine Hilfe ist. Und dann darfst du dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet machen. Und ich kann dir sagen, Jesus wird dein Gebet bestätigen heute Abend. Ich komme zum Schluss. Ich habe von diesem Großbrand in Chicago am Anfang berichtet. Es war der 8. Oktober 1871. Moody predigte in Chicago an diesem Tag vor 2.500 Menschen. Und am Schluss seiner Predigt sagte Moody: Wie werden Sie sich entscheiden? Für oder gegen Jesus? Bitte denken Sie darüber nach und geben Sie mir am nächsten Sonntag Bescheid, wie Sie sich entschieden haben. Kurz darauf läuteten die Feuerglocken der Stadt. Der Brand geriet außer Kontrolle und vernichtete große Teile der Innenstadt. Und unter den Toten waren auch einige, die Moody's Predigt gehört hatten. Aber es blieb ihnen keine Zeit, bis zum nächsten Sonntag über Gottes Gnadenangebot dem Herrn Jesus nachzudenken. Und von diesem tragischen Tag an bat Moody seine Zuhörer, nie mehr einige Zeit nachzudenken, bevor sie sich für ein Leben mit dem Herrn Jesus, der für sie gestorben ist, der für sie auferstanden ist, zu warten. Er forderte die Leute immer auf, heute, und so sagt es auch die Bibel, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Und das ist die Einladung heute Abend für diejenigen, die das noch nie so ganz bewusst getan haben, diesen entscheidenden Schritt über die Grenze. Und ich lade aber auch die ein, die sich schon entschieden haben, Christen geworden sind und vielleicht auch durch diesen Abend gemerkt haben, einiges ist so in Schieflage in meinem Glaubenleben. Ich brauche eigentlich einen Neuanfang mit Jesus. Und das ist das Schöne. Wir dürfen mit Jesus auch immer wieder einen Neuanfang machen oder eben eine ganze Hingabe an Christus vollziehen. Werner Heukelbach sagte, bei der Bekehrung empfange ich den Heiligen Geist und bei der ganzen Hingabe bekommt der Heilige Geist mich. Also das ist dann noch intensiver und noch mehr, wenn dann alle Lebensbereiche unter die Führung Gottes gestellt werden. Und dazu möchte ich auch den Gläubigen heute Mut machen. Amen. Ja, ich darf bitten, noch dieses Musikstück zu spielen. Wir wollen vielleicht dazu aufstehen, vielleicht nochmal in Gedanken das Gehörte einfach nochmal so, ja, durch die Gedanken gehen lassen, und dann möchte ich damit Gebet hier abschließen. Lass uns doch aufstehen zu diesem Abschlussstück.